Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge The Beauty Buzz. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo Laura, hallo Rabi.
Guten Morgen.
Was geht ab?
Moin. Also nur einmal
moin. Nur einmal moin. Moin. Das werden wir gleich final klären. Wir sind, beziehungsweise das hier ist nach wie vor noch eine Folge, die wir in Hamburg aufzeichnen. Nicht ohne Grund, denn wir haben natürlich auch noch ein paar Gäste heute im Laufe des Tages, die dann für entsprechende Folgen da sein werden. Und der erste Gast heute ist Asim Güven. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hi, vielen Dank und moin moin.
Moin, 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 sagt
also
man.
Also doch moin, moin.
Wie sagt man?
Naja, ich bin Neu-Hamburger jetzt, da bin ich keine gute Referenz.
Okay. Dann werden wir im Laufe des Tages das vielleicht noch rauskriegen.
Ja, aber müssen wenn, die anderen Hamburger mal
wie
fragen.
Wie das die Ur-Hamburger.
Also du sagst moin, moin.
Also ich mache das jeden Morgen in der Bäckerei. Bis jetzt hat mich keiner schief angeguckt. Okay. Also denke ich, okay. Das funktioniert.
Ich dachte, es wäre so, dass die Touristen nur moin, moin sagen und die, nee, moin. Die Hamburger moin. Was sagt der Saarländer eigentlich, Fritzi?
Keine Ahnung. Ich sage mal, ich bin nur im Saarland geboren, Familie aus Bielefeld und Bremen. Also eigentlich müsste ich das mit den
Moin eigentlich müsstest du das wissen.
Wissen.
Ja.
Okay. Du bist Facharzt für plastische Chirurgie hier in der Livion-Klinik in Hamburg. Seit wann bist du da und wie bist du da hingekommen?
Ich bin jetzt schon 2 Jahre in der Klinik mit dem Dr. Kultasch und dem Dr. Ugolu. Und ich bin quasi der Jüngste von denen. Vor 4 Jahren ist, glaube ich, der Emre dazugekommen. Da müsst ihr ihn mal fragen. Und ich glaube, fast 12 Jahre müsste Bülent dabei sein. Also das ist quasi unser Urgestein, der das Ganze auch aufgebaut hat. Ja, einfache Geschichte, wie ich da angekommen bin. Meine Frau.
Okay.
Ich bin eigentlich vorher in Hannover gewesen. Das ist so ein bisschen die Stelle, wo ich lange gearbeitet habe. Und dann hieß es irgendwann Hannover oder Hamburg, weil meine Frau ist in Hamburg. Dann haben wir gesagt, alles klar, Hamburg ist ein bisschen größer, ein bisschen schöner.
Wobei Hannover auch schön ist irgendwie. Also ich wundere mich immer wieder, auch Hannover ist super lebendig und irgendwie hat einen richtig coolen Vibe und so einen guten Drive und gutes Feeling irgendwie insgesamt.
Definitiv, definitiv. Ich kam aber aus Köln-Düsseldorf die Ecke nach Hannover.
Das ist nochmal anders.
Dann war das erstmal so ein bisschen, aber keine Frage, ich war jetzt fast 7 Jahre in Hannover, ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Also.
Und wie bist du zur plastischen Chirurgie gekommen?
Oha.
Was war so, gab es so einen Auslöser?
Ja.
Du hast 3 Minuten. Nein, wow. Spaß. Also gab es irgendwie so einen Auslöser, dass du gesagt hast, das will ich jetzt machen und den Weg schlage ich irgendwie ein?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die kurze Antwort mache ich mal und sonst können wir vielleicht noch ausholen.
Gerne.
Eigentlich wollte ich, ich sag's mal andersrum. Im Studium für Medizin gab es immer 2 Leute. Der eine war so, wahrscheinlich Mama, Papa, Doktor. Ich wollte schon immer Doktor werden. Seitdem ich 3 bin, doktor ich schon irgendwie an meiner Katze rum. Und so, ja, das war nicht ich. Dann gab es noch so die anderen, die irgendwie da so ein bisschen reingerutscht sind, weil die das irgendwie cool fanden oder wegen anderen Geschichten. Und bei mir war das auch so. Ich dachte ja ganz lange in meiner Kindheit, ich werde Pilot. Ich fand Fliegen
cool.
Super spannend. Und das war aber so die Zeit, ich gehöre noch zu der Generation, die mussten eigentlich einen Wehrdienst-Zivildienst machen. Mhm. Da habe ich einen Zivildienst gemacht, weil ich keine Lust hatte, so früh aufzustehen beim Bund. Sag das nicht dem Bülent. Bülent hat eine lange Historie beim Bund.
Er kann sich dann ja anhören. Ne?
Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Einmal kurz weghören, bitte. ich habe mein Zivi gemacht und das hat Spaß gemacht, den Leuten zu helfen. Also hat man natürlich viel mit Menschen gemacht und so Leuten, denen es schlechter geht. Und ich hatte irgendwie da das Gefühl gemerkt, hey, das ist voll nice, du hilfst jemandem, der ist dankbar und das gibt dir echt viel.
Mhm.
Da habe ich überlegt, irgendwie ist es doch schon cool, mit Menschen zu arbeiten, also direkt an Menschen zu arbeiten. Und ich habe ein paar Mediziner in der Familie, habe dann quasi mit denen nochmal ein bisschen gequatscht und geguckt, was sie eigentlich so den ganzen Tag machen. Und dann dachte ich, cool, das mache ich einfach mal. Habe mit Zahnmedizin angefangen. Das habe ich ganz schnell auch wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, irgendwie, das ist mir zu klein und nur so ein ganz spezieller Bereich. Und ich hatte auch die besten, sage ich mal, Kumpels so bei den Medizinern. Irgendwie habe ich mich mit denen noch mehr identifiziert, sodass ich dann gewechselt bin tatsächlich nach einem Jahr. Und dann Medizin durchgezogen habe. Jetzt, warum plastische Chirurgie? Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hatte kein so Vorbild, so das ist es, was ich machen will. Aber ich wusste, ich will irgendwie vielleicht was Chirurgisches, weil auch deshalb Zahnmedizin, so mit den Händen was machen, kreativ sein, das fand ich immer cool. Also habe ich alles mal ausprobiert. Und kurz vor Studienende war ich in der Herzchirurgie, weil das fand ich am nicesten. Boah, Herzchirurg, krasser Typ. Offenes Herz schlägt da, boah, heftig. Ja. So denkst du,
Sind das so die Götter unter den Medizinern?
Das ist, glaube ich, mehr so von Grey's Anatomy. Ja. Ne? Du denkst dir so, der Burke hieß er, oder?
Ich glaube Burke.
Und jeder
keine Ahnung.
Jeder wollte sein wie Burke und der Herzchirurg oder Neurochirurgie oder Neuro. Aber beides ist kein Privatleben.
Okay. Aber schon so unter den Medizinern.
Ja, aber er hat recht. Er hat recht. Also letzten Endes, genau, das ist so ein bisschen Hype. So kommst du in die Medizin, dann hast du ja deine eigenen Hierarchien. So, ich bin krasser als der, weil der macht so Sachen, die sich anderen nicht trauen. Ich meine, wer traut sich einem hier irgendwie in der Mitte da einmal die Knochen aufzuschneiden, um offen Herzen zu operieren? Das ist heftig. Und das zu sehen ist auch heftig. Und auch Gehirn ist ja dasselbe. Ich meine, das sind so Organe, so, die sind ja so versteckt und auch aus einem guten Grund, weil die wichtig sind. Und jeder, der daran was macht, ist halt so, da ist irgendwie so was dran. Ist schwer in Worte zu fassen. Das hat mich fasziniert. War da echt längere Zeit, hab da auch meine Doktorarbeit gemacht. Aber, und dann kam's. Letztes Jahr, PJ quasi, also kurz vorm PJ. Da hatte ich ein bisschen Zeit und bin dann, hab ein Erasmus-Programm gemacht, bin nach Istanbul.
Cool.
Alte Heimat quasi.
Ah, okay.
Und dort war ich in der plastischen Chirurgie und das war eine der coolsten Sachen überhaupt. Die waren so gut drauf, das hat echt viel Spaß gemacht und das waren so viele verrückte Sachen auch, die wir da gemacht haben. Sachen, die ich hier so gar nicht gesehen hatte, weil es da nochmal irgendwie, ja, ist eine andere Kultur, ist so ein bisschen verrückter die Leute und dann passieren noch verrücktere Unfälle. Da gibt es auch krassere Operationen.
Oh, ich freue mich auf Gossip im Laufe der Folge.
Kleine Sache zum Vorwegnehmen, in den USA war das auch so. Ich war dann auch nochmal in den USA im PJ und das war viel ähnlicher zur Türkei als zu Deutschland. Dadurch, dass wir so ein stabiles, sicheres Land hier haben, ist so die plastisch-chirurgische Notaufnahme relativ überschaubar.
So also, Hände, ne? Eine Hand nach
ja,
der anderen.
Ja, eigentlich so Handentzündungen, Hand geschnitten oder so.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie so das einzigste Highlight ist wahrscheinlich dann Silvester, ne?
Silvester geht immer viel ab. Also wir haben auch schon ein paar verrückte Sachen gesehen, aber halt nicht in dem Turnus und der Schlagzahl wie in Istanbul. Da habe ich in 3 Monaten, 4 Monaten so in einem Semester so die verrücktesten Sachen gesehen.
Was war das erste Verrückteste, wo du gedacht hast, what, wo bin ich hier gelandet?
Okay, junge Dame wurde irgendwie, wie war das nochmal? Ich glaube, als, aus Ehren, nicht morden, aber halt so verletzen quasi. Yeah. Also sie hat irgendwas gemacht, irgendwas Blödes gemacht, die Arme.
So die Ehre der Familie verletzt.
Genau, dann wurde die überfahren von irgendeinem Familienmitglied, aber nicht so einmal, sondern immer wieder drüber. Und dann hatte die quasi auf einem Oberschenkel fast die ganze Haut verloren. Und du konntest wie in Anatomie quasi alles sehen, die ganze Muskulatur, alles darunter. Und normalerweise gehst du hin und sagst, scheiße, das kriege ich ja gar nicht mehr gerettet, das Bein muss ab. Aber junges Mädchen willst du auch kein Bein abmachen. Und dann haben die echt über Monate dieses Mädchen jeden Tag Wundwechsel, Hauttransplantation, verschiedene rekonstruktive Möglichkeiten, weil plastische Chirurgie ist ja viel mehr als, ich mache mal Nase klein und Brust groß. Das ist ja die echte plastische Chirurgie, wo wir herkommen alle, die diesen Facharzt machen und mit den verschiedensten rekonstruktiven Maßnahmen halt dieses Bein, was vorher wirklich wie so ein skelettiertes Bein war, wieder gerettet und die konnte am Ende rehabilitiert werden, konnte wieder leben. Natürlich ist es jetzt nicht perfekt schön, aber sie hat wieder ein Leben, sie kann sich selber bewegen, das ist echt viel wert. Und das war so die erste Woche, du kommst dann, siehst sowas, denkst du so, what the fuck, so, ich habe noch nie, ich kenne das aus dem Anatomieunterricht, die Muskeln, jetzt sehe ich es nicht. Keine Ahnung, 2 Wochen später irgendwie so ein Betriebsunfall, natürlich nicht die besten Sicherheitsmaßnahmen. So bei uns ist so ein Finger mal amputiert, so das krasseste, so boah krass, wir müssen jetzt einen Finger nähen.
Helikopter,
alle sind schon 4 Stunden vorher so da, ja, ich mach das. Und da, der Typ hat sich beide Hände abgehackt, weil der in so eine Aluminiummaschine irgendwie was reingeschoben hat. Und das ging halt einmal so bumm. Und dann hat sie auf einmal so eine 40-Stunden-OP in seiner zweiten Woche mit den ganzen Assistenten und Chefs und das ist krass. Und dann ging das so Tag für Tag und das war halt mega spannend. Und dann war das auch auf einmal so, wow, also natürlich ist Herz krass, Gehirn krass, aber irgendwie so ein Bein mal zu retten oder die Hände wieder zusammen zu flicken, ist auch krass.
Und es ist immer anders.
Genau.
Jeder Fall ist anders. Also beim Herz ist immer Aortenklappe, Aortenklappe, Aortenklappe.
Ah, Spitalklappe. Es gibt noch andere Klappen.
Also ja, aber es sind halt nur 4 Klappen zum Beispiel, die halt ersetzt werden müssen. Im besten Fall eine Transplantation, aber auch das ist immer das Gleiche. Aber hier mal ist es das Bein, mal der Rücken, mal Gesicht, mal Hals. Immer, und man muss sich immer kreativ was Neues einfallen lassen.
Ich wollte gerade sagen, da ist wahrscheinlich so eine Kreativität und allein so ein Vorstellungsvermögen. Okay, ich habe jetzt hier einen komplett offenen Oberschenkel. Was kann ich damit anfangen? Und was fällt mir in dem Moment an Techniken, Hilfsmitteln, Möglichkeiten ein? Wo habe ich mal was gesehen, gelesen, gelernt, was annähernd funktionieren könnte? Und dann glaube ich, wahrscheinlich auch immer so ein bisschen Mut, das dann auch tatsächlich zu machen, oder?
Absolut richtig. Ja. Also ihr habt die zwei, oder du hast die zwei besten und wichtigsten Sachen aus dem Fach angesprochen. Erstens, das hast du eben gesagt, ist Privatleben. Mhm. Die plastischen Chirurgen im Krankenhaus müssen auch viel arbeiten letzten Endes. Aber du kommst schon eher weg als Herzchirurg oder Neurochirurg. Ja. Weil was ich gesehen habe, dann, als ich dann quasi in der Herzchirurgie war, keine Ahnung, Sonntag, 3 Uhr nachts Dienst und irgendwas passiert und dann wird der Oberprofessor, der arme Mann, irgendwie Mitte 60, hat schon alles in seinem Leben gemacht, wird dann angerufen um 3 Uhr, weil er dann irgendwas nochmal revidieren, also nochmal operieren muss. Und ich denke mir, ey, wenn ich irgendwie Mitte 60 bin, habe ich keine Lust, sonntags 3 Uhr angerufen zu werden, um nochmal irgendwas zu machen. Ist nicht böse gemeint. Natürlich würden wir es machen, wenn es notwendig ist. Aber es kann nicht der Standard sein. Das habe ich für mich zumindest gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich in dieser Position bin, dann möchte ich halt meine Arbeit planen können, planbarer haben können. Das hast du in der plastischen Chirurgie eher. Mhm. Also je weiter du vorankommst letzten Endes. Neuro genauso. Und Kreativität, absolut. Mal ist es das Bein, mal ist es was anderes. Und auch das Alter. Die meisten herzchirurgischen Patienten sind alt und krank. Mein jüngster Patient in der plastischen Chirurgie war 9 Tage alt. 9 Tage alt, ach, frisch geboren. Und mein Ältester war über 100.
Auch cool. Was hast du da jeweils gemacht?
Der kleine Junge hatte einen 6. Finger, so ein Out-Einhängsel. Ah, okay. Das haben wir manchmal als Fehlbildung. Ja. Und das stört manchmal, weil meistens ist das kein richtiger Finger, der da irgendwie nutzbar wäre. Wäre vielleicht manchmal auch ganz cool, 6 Finger zu haben. Aber der funktioniert nicht, sondern manchmal ist das einfach nur so ein Anhängsel. Das flimmert da nur so rum. Ja. Und das stört. Das stört vor allen Dingen Kinder, wenn die da irgendwie so hängen bleiben, kann das abreißen und bluten und
mit
sowas.
Mit oder ohne? Also stelle ich mir vor, wie die Wolfskralle beim Hund.
Ja,
ich habe so einen kleinen Hund. Und der hat so eine Wolfskralle, sorry. Und der, keine Ahnung, der bleibt da halt auch dauernd hängen, reißt sich die an und tut halt Schweine weh und kann kein Schwein gebrauchen.
So. Genau, und das kannst du ganz früh, ganz einfach lösen, letzten Endes. Dann merken die Kids auch nicht so viel davon. Und das war das, was wir bei dem 9 Tage alten jungen Mann gemacht haben. Und der über 100-Jährige, das ist ganz typisch, sind diese Druckgeschwüre, nennt sich das. Das heißt, diese alten Leute, die immobil sich nicht bewegen können, meistens in irgendeinem Heim leider untergebracht sind, wo die auch nicht gut gepflegt werden, muss man ehrlicherweise sagen, die liegen sich stundenlang an einer Stelle durch. Mm. Das ist so.
Ja.
Wenn du dich nicht bewegst, vielleicht kennst du es selber, du liegst, dann tut es irgendwann weh, dann drehst du dich nach links, nach rechts und irgendwie kommt man so voran, aber die können sich nicht drehen. Und das tut aus dem Grund weh, weil das Gewebe dort gerade gedrückt wird. Und wenn es gedrückt wird, ist es nicht mehr gut durchblutet. Mhm. Und wenn du lang genug drauf liegst, geht es kaputt.
Ab.
Genau. Ja. Und da haben die riesen Wunden.
Okay, das heißt, du Geschichte. Also das ist ja schon makaber eigentlich, ne, wenn man anfängt, irgendwann so scheibchenweise mal wieder abzuschneiden. Ne?
Aber so kannst du es dir vorstellen.
Ja.
Da kommen Pumpen dran, Wachs, aber ja, das ist, man merkt, die plastische Chirurgie ist halt so riesig. Später, also das ist ja wirklich rekonstruktiv. Und dann noch die
Verbrennung,
die Handchirurgie. Aber es ist ein riesiges Feld. Und unser Chef, der Dr. Aslani Mabea, sagt halt immer, wer gut sein will, muss sich auf ein Gebiet oder ein Körperteil halt einfach spezialisieren. Also entweder man macht halt Gesichtschirurgie, Körper- oder Gesichtsästhetik oder Gesichtsrekonstruktiv oder Körperästhetik oder Körperrekonstruktiv. Was sind da dein Fachgebiet? Oder was ist denn da jetzt deine Vorliebe? Du bist ja jetzt niedergelassen. Womit beschäftigst du dich jetzt?
Also aktuell ist, würde ich sagen, 70% bis 80% von dem, was ich mache, ästhetische Gesichtschirurgie.
Mhm.
Das hat immer so einen leicht rekonstruktiven Touch häufig auch. Und weiterhin habe ich so um die 30% der Patienten, wo ich am Körper noch gewisse Straffungsoperationen mache.
Mhm.
Kommt daher, dass das quasi auch das Hauptgebiet war, was ich in meiner Ausbildung gemacht habe. Du hast es selber gesagt, in der Ausbildung lernst du ganz, ganz viel. Also wir müssen alles mal gemacht haben, um als plastischer Chirurg dann quasi Facharzt uns nennen zu dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig auch, denke ich. Aber es macht Sinn tatsächlich, wie du sagst, dann gewisse Sachen, die einem gut liegen oder die einem Spaß machen und die man auch oft genug gemacht hat, dann als Fokuspunkt zu nehmen. Und mein Fokuspunkt war Gesicht, weil wir haben viel rekonstruktive Gesichtschirurgie und auch ästhetische Chirurgie gemacht in der alten Klinik. Das waren vor allen Dingen auch Hauttumore entfernen, rekonstruieren und dann, weiß nicht, jede Woche mehrere davon, größere Fälle teilweise. Aber auch ein bisschen Ästhetik natürlich, das gehört immer dazu. Und Straffungen nach großem Gewichtsverlust vor allen Dingen. Ja.
Was ist deine Lieblings-OP?
Meine Lieblings-OP?
Ja.
Ich habe keine feste Lieblings-OP. Nein.
Ich hätte gedacht, so Deep Plane, ich weiß nicht.
Ich habe keine direkte Lieblings-OP. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Es gibt so OPs, die sind klein, fein und schön, so wie eine Augenlidstraffung, wo du sagst, ach, das ist cool, dann machst du so filigran, zack, 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 dann bist du schnell fertig.
So zwischen dem ersten und zweiten Kaffee im Vormittag oder so.
Aber manchmal, dann ist auch so ein Deep Plane natürlich super geil, macht auch viel Spaß, aber es ist ein sehr aufwendiger
Kurze Frage für alle hier. Nicht Deep Plane ist
Deep Plane?
Klingt, also ich würde sagen, mit dem, was ich von euch auch schon gehört habe, in Richtung Facelift geht's da?
Ja?
Ja, nein, ja, vielleicht, bitte ankreuzen.
Deep Plane ist jetzt der richtige Facelift. Ja, man in den 70ern, 60ern und 70ern hat man als Facelift einfach nur einen Schnitt gemacht, so ein bisschen vorm Ohr, verlaufend hinterm Ohr, hat die Haut frei präpariert, die Haut nach hinten gezogen.
Und alles gezogen,
und zugenäht und alles war gut. Das sah gut aus für, lass es mal 3-4 Jahre, maximal.
Aber und findet ihr da, okay.
Ja, die Leute sehen jünger aus, die überschüssige Haut ist weg und insbesondere nach Gewichtsverlust alles gut. Aber nach 4-5 Jahren sieht es nochmal genauso aus wie halt vor diesem Facelift. Und dann hat man gesagt, oder früher schon. Dann hat man gesagt, okay, man muss halt tiefer gehen und das sogenannte Mass, also das, die Geweben unter der Haut, Muskulatur und Fett nach hinten ziehen. Problem bei der ganzen Geschichte, du hast den Nervus facialis, das ist der Gesichtsnerv, der halt die Mimik macht.
Was sind es dann für Leute, die zu dir kommen und sagen, okay, ich hätte gern Facelift, weil vielleicht auch Filler und sonst was nicht mehr funktioniert?
Jetzt muss ich einmal kurz ausholen, das Wort Facelift ist so groß, dass verschiedene Leute zu mir kommen und sagen, die wollen Facelift, aber die meinen genau ganz andere Sachen.
Okay.
Ich sage immer, man muss so ein bisschen gucken, wo man ist erstmal quasi. Mhm. Was ist, wie weit bist du mit dem Altern vorangeschritten? Weil du machst ja einen Facelift, weil du Alterungsprozesse wieder rückgängig machen möchtest. Und dann gibt es Facelifts letzten Endes für Leute, die schon sehr weit voraus, also fortgeschritten sind, weiß ich nicht. Wenn man Pech hat, schon sehr jung, aber meistens so 50, 60, so um den Dreh.
Da wären wir wieder beim Sonnenbank, bei dem Sonnenbank-Flavor hier von unserer, aus einer vorherigen Folge.
Ja, letzten Endes ist auch Sonne viel dran mitverantwortlich. Sonne macht ja letzten Endes die Haut, also verändert die Haut immens und das Bindegewebe darunter auch, die UV-Strahlen. Naja, das ist aber ein anderes Thema. Da kann man auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen, wenn ihr möchtet. Nur Leute, die ein Facelift wollen, ein klassisches Facelift, so wie du es eben angesprochen hast, Habi, dass du die Haut oder das Gewebe im Gesicht massiv repositionierst, also wieder hochziehst, sind schon älter. Die haben schon deutliche Zeichen für Gesichtsalterung. Tiefe Falten, Volumenverlust, das sind alles so Punkte, wo du sagst, ach, ist schwierig mit anderen Methoden da jetzt langfristig eine große Veränderung zu bekommen. Die bekommen ein Facelift. Aber es gibt auch,
viele junge mittlerweile, ne?
Ja, genau. Also das man muss sagen, vor allen Dingen, wenn man auch so guckt, über den Tellerrand in Deutschland hinaus, weltweit, shiftet quasi dieser Punkt, ab wann Facelift okay ist. Weil Facelift war immer so, oh mein Gott, ein Facelift, boah, krass. Das ist so gefährlich und das ist gar nicht mehr so. Natürlich ist es eine gefährliche OP, ich will das gar nicht wegreden. Es hat seine Risiken, das muss man ehrlich auch offen ansprechen, aber mit den richtigen Techniken, der richtigen Indikation ist das alles machbar und in Ordnung. Nur man stellt fest, dass immer jüngere Leute sich das wünschen und das auch bekommen. Und man muss aber sagen, dass nicht immer das gleiche Facelift sinnvoll ist. Es gibt verschiedene Arten und es gibt auch gewisse Arten, wo du halt mit weniger Narben zurechtkommt, mit weniger Ausfallzeit, mit weniger Risiken teilweise auch, wo du auch schon für die Leute, bei denen nicht sehr viel passiert ist, ein schönes Ergebnis rausholen kannst.
Okay.
Und das muss man erstmal einordnen. Also wenn einer kommt und sagt, ich will ein Facelift, muss man erstmal gucken, was brauchst du denn überhaupt? Lass uns mal untersuchen, lass mal gucken, was passiert ist.
Und wie realistisch ist dann die Vorstellung der Patienten, Patientinnen, die zu dir kommen und dem, was im Endeffekt dann machbar ist? Sind die schon auch immer, dadurch, dass man sich natürlich auch informieren kann vorab, schon immer sehr an der Realität dran? Oder ist es deiner Erfahrung nach schon auch so, dass du sagst, boah, Moment, wir fangen wirklich gemeinsam bei Null an, denn das würde sonst in die komplett falsche Richtung gehen?
Ist sehr gemischt, muss ich sagen, aber ich muss schon noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe. Die Patientinnen und Patienten, die haben ja meistens irgendwie aus Google oder Social Media sich ihre Infos geholt und dort ist ja meistens etwas schöner alles dargestellt, als es manchmal ist oder etwas kleiner oder etwas, wie sagt man, also ansprechender.
Darf ich kurz unterbrechen?
Sehr gerne.
Die kommen immer zu uns und wollen mit 3-4 Fäden halt Deep Plane ersetzen. Die sagen, ja, ich hätte mein Gesicht gerne so.
So, dann ziehen und ziehen
10 cm Haut nach hinten.
Dass sie über die Ohren nach hinten ziehen.
Ich habe Fäden gesehen im Internet und es gibt Goldfäden und die Fäden mit einem Anker. Ganz einfach, ich will keine Chirurgie.
Am besten noch, meine Freundin war in der Türkei und hat 10
mit
Fäden.
Mit Fäden, 10 Fäden.
Aber meine Freundin in der Türkei hat das so bekommen.
Ja, genau.
Warum machen Sie das nicht?
Ja, und dann greife ich mir an den Kopf und denke mir, was soll ich machen? Ja.
Ach, ehrlicherweise ist das bei uns ja genauso. Ich habe ja quasi auch, also die Sprechstunde ist ja bunt durchmischt. Wir haben ja auch kleinere Sachen, die wir anbieten. Und dann kommen Patienten manchmal für die kleinen Sachen. Und dann sage ich denen immer, okay, sie möchten das. Weiß ich nicht, Fadenlift zum Beispiel oder irgendwelche Laser oder so. Dann sage ich, was wünschen Sie sich denn? Dann gebe ich denen einen Spiegel in die Hand und sage, was möchten Sie verändert wissen? Und die ziehen immer hier an der Wange hoch.
Ja.
So, das, ja. Doktor, nur das. Das ist voll das. Einfach.
Das ist kein Facelift.
Und sobald einer das macht, sage ich, wissen Sie, wenn Sie das machen möchten, müssen Sie ein Facelift machen.
Und wie reagieren die Leute dann? Sind die dann geschockt und denken sich, krass.
Ja, die gucken einen dann erstmal an, natürlich.
So
weil
wie,
die,
oh Gott, du hast gesagt, ich bin alt.
Ja, das ist vielleicht auch sowas. Ne? Also, aber es hat ja nichts mit alt oder irgendwie gut aussehen, schlecht aussehen zu tun, sondern das ist ja einfach eine mechanische Sache. Also, ja, das ist ja, wenn du das hier hochschiebst und es ist besser, alles klar, Facelift. Weil du willst es ja hochschieben.
Mhm.
Und es gibt eigentlich nichts Dauerhaftes, was es hochschiebt.
Was hältst du von Fäden?
Ich habe gemischte Gefühle, ich bin eher dagegen. Also wir haben einmal die Fäden mit Widerhaken, die wir unter die Haut einbringen. Von denen halte ich nicht allzu viel, weil die auch in der Theorie keinen Sinn machen. Du kannst ja irgendwie, wie sagt man, unter einen Teppich, der Falten hat, nicht irgendwas drunter legen und dann dran ziehen und es wird glatt. Zumindest nicht dauerhaft, weil du musst es ja irgendwo verankern, sage ich mal. Ja. Also du musst ja irgendwie einen festen Punkt haben im Raum, wo du es befestigst, damit es dort bleiben kann. Deshalb gibt es noch andere Techniken, Fadenliftings, wo wir letzten Endes auch an tiefe Schichten was befestigen, wo ich sage, okay, das ist nicht allzu schlecht. Das ist cool, aber es wird schnell nachsacken. Weil was du nicht machst bei diesen Techniken, ist die tiefen Bänder, weil die Haut ist ja irgendwie am Gesichtsknochen verankert. Also das Haut und das Gewebe ist am Gesichtsknochen verankert. Macht Sinn, sonst würde es einfach runterrutschen. Ja, ja. Und diese Bänder, die sind gut, die halten in der Jugend alles zusammen, aber mit der Zeit, wenn es darüber altert, sind die schlecht, weil die halten zwar immer noch, das ist gut, aber wenn wir es repositionieren, ziehen die es zurück. Und die muss man lösen, damit man dauerhaften Veränderungen hat.
Okay.
Das macht es auch nicht. Also Fadenlift gern, am liebsten dann mit Verankerungstechniken und dann hat man vielleicht 1-2 Jahre was davon.
Wie geht's, wie geht's dann weiter? Die sind da und du sagst denen, das im Internet wird so nicht funktionieren. Sie brauchen einen Facelift, sie brauchen eine OP und dann sagen sie, oh mein Gott, und wie geht's dann weiter?
Naja, ich sag denen halt, dass ich denen das sonst nicht anbieten kann. Nicht? Also ich sage immer, sie wollen diese Veränderung und das ist mit den anderen Sachen vielleicht möglich, vielleicht mit einem großen Fragezeichen. Und ich weiß nicht, wie lange es hält letzten Endes. Ne? Also meistens ist das schon das logische Argument, die Leute abzuholen, zu sagen, gucken Sie, es ist wie gesagt eine mechanische Veränderung des Gewebes. Nur das hat ja, ist ja keine große, wie sagt man, keine Magie oder sowas, die dahinter steckt. Ja, ne? Das ist einfach nur, du siehst es halt. Ne? Du kannst es anfassen, du kannst es hochziehen. So, wenn du es hochziehen kannst, musst du es operieren.
Das Gesetz der Schwerkraft.
Genau, also das ist ja ganz einfache Prinzipien, die dahinter stecken. Und man muss es nicht verkomplizieren und sagen, oh nein, ich werde dir das erwärmen oder erhitzen oder mit dem Laser, dann zieht es sich zusammen und dann bilden sich 5000 verschiedene Kollagene und dann...
Ja, welchen Zauberspruch und das hält.
Doch, das geht. Mit dem Endolift, den habt ihr auch, gell?
Ja, wir haben den Endolift.
Das geht. Mit 40 geht das. Mit 45 geht das.
Genau.
Aber mit 65 geht das halt nicht mehr. Was ich aber halt so immer beängstigend finde, insbesondere die sich halt vorher im Internet auf Insta, YouTube, was weiß ich, diese
TikTok
ja, die sich bei TikTok diese Informationen holen, die sind sich den Risiken irgendwie null bewusst. Also was da halt schief gehen kann, von Blutungen, Infektionen, Wundhaltungsstörungen, Nervenschädigungen und dann natürlich auch die Haltbarkeit vom Facelift. Wenn ich ein Facelift mit 45 mache, mit 65 nochmal, oder?
Meistens, ja.
Ja, dass viele denken halt einmal OP und dann halt für immer. Das ist halt nicht der Fall.
Richtig, weil ich sage auch immer, es ist ganz einfach. Du veränderst nichts am Alterungsprozess. Mhm. Facelift ist eine reine Repositionsoperation. Das heißt, wir verschieben das Gewebe, wir verändern das Gewebe nicht. Um das Gewebe zu verändern, muss man andere Sachen machen. Da gibt es andere Therapien. Deshalb oftmals, wenn wir diese ganzen Sachen sehen, wird das unterschlagen, dann ist es mal so, ich habe einen Facelift gemacht, alles ist gut. Und auch das muss man, oder den Zahn muss man den Patienten ziehen, dass man sagt, Nein, du musst trotzdem dann regelmäßig kommen, sei es eine Morpheus-Behandlung, sei es eine Endolift-Behandlung, sei es eine Laserbehandlung oder sowas, weil du willst das Gewebe ja frisch halten. Wir haben es jetzt repositioniert, das war die eine Sache, aber du willst das Gewebe ja weiterhin frisch halten, weil der Alterungsprozess geht weiter. Das ist wie ein Zeitstrahl, der geht weiter. Du hast jemanden zurückgeholt, aber der geht weiter.
Und wie viele Jahre kann man jetzt quasi zurückdrehen optisch bei einem Facelift? Was würdest du sagen? Keine Ahnung, 30, 20?
Ja, es kommt auch wieder drauf an, wo man herkommt. Aber so gute 10 Jahre sollte man schon mit einem Facelift zurückdrehen können. Mhm. Ja, jemand, der 50 aussieht, sollte nach wie 40 aussehen.
Okay.
60, 50, also vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es kommt wirklich auf verschiedene Sachen an, aber hauptsächlich auch auf die Hautqualität und wie viel du im Facelift mit reinbringst. Mhm. Weil auch wieder Facelift ist wieder so ein Schlagwort, aber dahinter stecken so viele noch kleine Nuancen. Das ist nicht nur das reine Ziehen nach oben. Oftmals musst du noch
Volumendefizit
füllen, Necklift machen, Augenpartie nochmal verändern mit einem Schläfenlift, Augenbrauenlift, Augenlidstraffung, Unterlidstraffung. Also viele verschiedene Kombis. Lippen altern auch nochmal anders, musst du auch nochmal angehen, Volumen ersetzen oder straffen. Also wenn du so ein Facelift-Ergebnis, so diese krassen aus TikTok, Instagram, die anguckst, dahinter stecken mindestens 10 verschiedene Sachen in einer OP, mindestens.
Ja. Apropos, wir haben doch irgendwann, ich habe was auf TikTok gesehen, das hat
die asiatische in Facelift.
Boah, das ist gruselig. Die Leute sehen, das sind keine Ahnung, was die da machen, aber die Leute sehen aus wie Aliens. Wirklich, warum machen die das? Hast du das mal gesehen?
Natürlich habe ich das gesehen.
Was sagst du dazu? Bist du genauso geschockt?
Das ist ein bisschen fies. Also wenn es um Social Media und Facelift oder Gesichtsstraffungsergebnisse angeht, es ist ein bisschen schwierig. Ich sage euch warum. Die zeigen Sachen, die man nicht zeigen sollte. Genau, die zeigen dir nämlich unmittelbar nach der OP-Ergebnisse.
Immer so. Ja, aber die sehen auch Quatsch. Danach immer noch. Also das ist, wenn du die ziehen das ja so krass. Also
ja, wenn du zum Beispiel eine extrem krasse Bauchdeckenstraffung machst mit so krassen Nähten, das ist auch alles eingezogen und sieht echt doof aus. Und das sollte man eigentlich gar nicht zeigen. Das wird aber gezeigt, ein bisschen Welle zu machen. Ja. Boah, krass, guck mal. Voll. Brauchst du nicht. Ich finde, die das wirklich seriös machen, die zeigen das nicht. Die zeigen vorher, nachher, nach 3 Monaten, 6 Monaten, einem Jahr. Weil dann hast du erst das Ergebnis. Weil es kann auch sein, dass du nach einer Woche richtig geil aussiehst und nach ein paar Wochen später sackt das alles wieder nach.
Ja. Ja. Ja,
ein Fadenlift sieht super aus die ersten Wochen. Wow, vielen Dank. Danke, Doc. Nach 6 Monaten, hey Doc, wo ist mein Ergebnis?
wo ist mein Gesicht?
Das ist aber auch bei kleineren Sachen, wie so Lippen aufspritzen, Russian Lips, war ja so ein Trend, dass er, guck mal, und was weiß ich. Aber so 6 Wochen später, wenn es komplett verrutscht ist, ganze Knubbeln, das sieht ja sowas von unästhetisch aus. Ja.
Wie heißt das neue jetzt? Butterfly Lips? Ist das korrekt? Ich habe das letzte auf Kongress gehört. Die tapen das ja jetzt.
Normal ist Ravi immer derjenige, der so die neuesten Trends auf TikTok schon vorher sammelt. Und dann
ich weiß, operativ unterwegs die letzten Wochen und Monate, habe dafür keine Zeit.
Seid ihr mal ziehen, hat Spaß.
Eine andere Frage, die Dauer vom Facelift. Das wissen auch viele nicht. Du hast ja gesagt, obere Bleff, untere, dann wollen manche noch einen Lipflip, dann Lipotransfer, plus noch natürlich die Vorbereitung fürs Facelift. Alleine schon das Closing dauert, finde ich, gefühlt am längsten.
Also alles wieder zuzumachen.
Ja, wie lange dauert es denn so im Schnitt?
Ach, so ein Facelift, es kommt drauf an, natürlich, wer es operiert. Wir haben da natürlich so ein paar, Supergurus. Die können sowas auch ganz schnell operieren, 2 Stunden, 3 Stunden, viel.
Wer ist da dein Lieblings? Meiner ist Nayak.
Oh ja, Mike Nayak ist ein toller Kerl, den habe ich letztens in Amsterdam getroffen, der ist so lieb.
Ich habe in Paris, da saß ich direkt, ich sitze so und da kommt, dann sitze ich einfach so neben mich und da haben wir sonst ein bisschen unterhalten, der ist top.
Also es gibt halt Jungs, die operieren das extrem gut und extrem viel und haben sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte ein gutes Standing und mit Social Media auch eine gute Sichtbarkeit erarbeitet. Ja. Das ist ja quasi der Unterschied zu früher. Früher kanntest du die nur von Kongressen und so. Das war so eine kleine elitäre Gruppe und man kannte die halt untereinander als Ärzte. Aber mittlerweile kannst du auch als Patient ganz viele gute Chirurgen halt über Instagram finden oder über Social Media und über die Online-Sichtbarkeit. Und da gibt es echt ein paar richtig, richtig gute Jungs und Mädels. Einer von denen ist sicherlich Mike Nayak aus den USA, aber die meisten sind in den USA tatsächlich. Die haben natürlich auch den Vorteil, möchte ich gar nicht groß kommentieren, aber das wäre schön, wenn wir das in Deutschland auch hätten, Vorher-Nachher-Bilder ordentlich zeigen zu dürfen.
Dürfen wir nicht.
Ja. Dürfen wir nicht. Ja, ich darf kein einziges zeigen.
Das ist das Problem, warum das heißt, die ganzen... Das
doch medizinisch indiziert.
Ja, es muss medizinisch indiziert sein und das ist quasi der einzige Grund, wenn wir es zeigen dürfen.
Aber weißt du, was ist das Problem, also Resultat, was daraus entsteht? Die ganzen türkischen Ärzte zeigen die Vorher-Nachher-Bilder. Die Leute denken sich, wow, geile Nase, wow, geiles Face, geiler BBL, will ich auch machen.
Mhm.
das ist das einzig ausschlagende, was heißt ausschlagendes Kriterium Nummer eins, gefolgt vom Preis, weil wir dürfen auch keine Preise veröffentlichen. Jeder Preis muss ja individuell nach GOE und Punkt bestimmt werden. Was passiert? Die Leute gehen in die Türkei, werden da operiert von einem nicht plastischen Chirurgen. Es gibt Komplikationen, kommen zurück und müssen hier mit den Komplikationen dann behandelt werden, was richtig teuer ist.
Mhm.
Und das ist, finde ich, so das größte Risiko an der ganzen Geschichte, dass abgesehen davon, dass unsere Operateure in Deutschland nicht die Fallzahl dann bekommen, wie die Kollegen in der Türkei und damit halt international nicht auf dem gleichen Level spielen können.
Absolut richtig, Rabi. Also ich sehe da zwei wichtige Punkte, die man, also wenn man sagt, internationales Niveau, Deutschland, andere Länder, und natürlich haben wir ja unglaublich gute Operateure, gar keine Frage. Ganz viel medizinische Innovation kam seit Jahren, Jahrzehnten aus Deutschland. Aber gerade in der ästhetischen Medizin, wo es quasi um Schönheitsoperationen geht, hinken wir zumindest ein bisschen danach, dass wir halt nicht zeigen können, was wir machen. Dadurch haben wir nicht die Sichtbarkeit. Und dadurch wandern natürlich Patienten ab. Und das ist unschön.
Und auch wahrscheinlich Ärzte, ne? Die sich dann denken, warum hier bleiben, wenn ich woanders auch eine größere
Freiheit habe. Das hat ja auch nicht nur... Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das hat ja nicht nur was damit zu tun, so für die Ärzte, aber das hat auch einen riesen wirtschaftlichen Aspekt.
Ja,
ja, das ist eine riesen Industrie. Schönheitsmedizin, Schönheitschirurgie, da reden wir über sicherlich 8 bis 10 Milliarden Markt. Das sind ja nur so ein paar grobe Schätzungen immer, da kann man ja nicht genau sagen. Aber das ist nicht irrelevant. Und das ist ja auch alles mit Steuern und Mehrwertsteuer. Das ist eigentlich sehr spannend für Deutschland, nur kein Schwein interessiert sich hier. Also wenn man mal hingeht und quasi seine Ärztekammer oder die Bundesärztekammer, was ich sogar mal gemacht habe, anschreibt und sagt, Leute, das ist relevant, das ist nicht nur für uns Ärzte wichtig, so als Standing und zu zeigen, was wir können, wo wir hier stehen, aber auch gar nicht so unwichtig für das Land. Ne? Aber es interessiert aktuell
nicht
so
viele Leute. Ja, vor allem ist es ja auch irgendwie so ein, nimmt ja gesellschaftlich auch immer mehr an Wert zu, allein durch die ganzen sozialen Netzwerke zum Beispiel. Das heißt, du hast aber da, glaube ich, auch einfach so einen klassischen Generationenkonflikt im Sinne, dass du alteingesessene Ärzte hast, die natürlich auch ihr Publikum, ihre Stammpatienten so vielleicht haben, von dem ganzen Social Media, online und diesem jüngeren Hype und was da alles gerade kommt, gar nicht mehr so das überblicken können wahrscheinlich und dementsprechend aber auch dann noch gleichzeitig die Meinung haben, nein, das sind die Regeln, da müssen wir uns dran halten, anstatt dass man sich irgendwie an einen Tisch setzt, sich auch mal anhört, was denn da im Moment gerade passiert, weil auch gerade, also wenn wir uns teilweise auch in anderen Folgen Social Media Trends angucken, das ist ja die Hölle, das ist ja vor allem auch einfach ultra gefährlich. Und das vergessen oftmals so viele. Dann ist das halt ein cooles Reel, ein cooles TikTok, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, da werden Leute aufgeschnitten. So. Und da geht eine gewisse Verantwortung einher. Und irgendwie ist es dann auch von Medizinerseite oder auch von Gesellschaften, Ärzte, kann man einfach verantwortungslos nicht dahinter zu sein, um aufklären zu wollen.
Man beschäftigt sich da einfach mit den falschen Punkten. Ja. Also wie gesagt, diese Vorher-Nachher-Bilder-Geschichte, anstatt zu sagen, ja, Heilpraktiker dürfen halt nicht irgendwelche Substanzen in den menschlichen Körper reinspritzen und was weiß ich.
Aber da geht es auch ganz viel immer um, wer hat welches Amt inne und so interne Grabenkämpfe.
Ja.
Probably. Ja, wie überall. Bei euch beim Rundfunk, glaube ich.
Ihr macht ja auch, Haare macht ihr auch, richtig?
Ja.
Darf man Vorher-Nachher Haare posten?
Friseure dürfen das auch.
Das war noch nie die Frage.
Theoretisch nein. Es ist ja eine als ästhetische Behandlung quasi definiert. Dementsprechend dürfte es nicht sein. Auf der anderen Seite ist Haarausfall, hat es eine ICD-Diagnose, also du hast quasi auch einen medizinischen Hintergrund. Der erblich bedingte Haarausfall ist ja auch eine Erkrankung anerkannt, nur die Behandlung wird nicht von den Krankenkassen getragen. Also theoretisch dürftest du es, glaube ich. Aber das ist halt sehr schwer. Da kommt halt
in die juristische Ecke.
Ich denke auch, dass wir auch so zurück sind in Deutschland, ist, weil es einfach auch noch ein Tabuthema ist. Ja, in der Türkei oder ich weiß nicht, im Iran, die sind alle stolz, tragen 10 Wochen später ihre Pflaster. Ja, oder länger. Ja,
länger.
Und in BBL in Spanien, die sind ja alle mega stolz. Jeder postet alles, weiß ich nicht. Und in Deutschland ist eher so, hat mich jemand gesehen, wie ich hier reingelaufen bin?
Das
kann
sie
das so machen, dass das ich auf keinen Fall Pflaster tragen muss?
Ja.
Ich war fast ein halbes, also 4 Monate im Iran. Und weißt du, wie viele Nasen die pro Tag machen?
Soll ich schätzen?
Nee. Oder umgekehrt, weißt du, wie viele Nasen in Deutschland pro Jahr gemacht werden?
Ästhetisch? Nasen?
Ja, Septorino. Rino. 14.000.
14.000, okay.
Das sind durch 365. Wenn du es durch 3, also wenn wir jeden Werktag nehmen, hast du 38 Nasen pro Tag in Deutschland, mehr nicht. In Teheran haben die in einer Woche 14.000. Krass, ne?
Gibt es überhaupt so viele Menschen dort?
Die reisen dahin. Die ja, reisen,
stimmt, stimmt.
Die reisen dahin und alle zwei und drei, die ganzen Exil-Iraner, zwei, dreimal im Leben auf jeden Fall. Es ist Trend, sogar eine Revisions-Rino dann zu machen oder eine Secondary-Rino, um dann den Gips zu tragen und zeigen, guck mal, was ich mir leisten kann.
Und dann aber im Moment, in dem man aus dem Flieger aussteigt, dann in Deutschland, zack, Gips wieder runter. Ja, nochmal zurück zum Facelift. Ja. Gibt es überhaupt eine medizinische Indikation, dass du sagst, da muss ein Facelift gemacht werden, oder ist das wirklich was rein Ästhetisches?
Gibt es tatsächlich. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte, der massive Gewichtsverlust. Es ist so, wenn du 150, 160, 180 Kilo wiegst, leider, und nicht selber das runterkriegst, wirst du ja operiert. Mhm. Oder gibt es gewisse Therapien, dass du abnehmen kannst, weil das ist ja auch gewünscht und gern gesehen von den Krankenkassen, weil dann wirst du viel weniger krank sein später. Also ja, am besten so in den 20er, 30ern einmal die Leute jung, nicht jung, aber dünn und gesund machen, mhm, als lieber dann später ganz viel für die ausgeben. Das ist ja, ja alles, die Krankenkassen sind ja nicht nett, sondern die machen ja alles wirtschaftliche Entscheidungen letzten Endes. Und deshalb bezahlen die dir das, dass du abnehmen kannst, und dann machst du das auch und das ist super. Dann hast du in einem Jahr irgendwie 50, 60, 70 Kilo abgenommen, was aber wiederum nicht so toll ist, weil dein Körper kommt nicht mit. Mhm. Was ich damit meine, ist, dass Haut und auch teilweise Schichten darunter, teilweise auch Muskulatur durchsackt. Ne? Mhm. Weil das vorher extrem auf Spannung war. Überall sind ja Fettkompartimente im Körper. Alles war vorher gedehnt und voll. Danach ist es leer wie ein Ballon. Blub, alles geht runter. Ja. Einmal Rundumstraffung. Und da gehört das Gesicht und vor allen Dingen der Hals mit dazu. Der Hals, also wir haben ja Gesichtsfettpads verschiedene, und die, mhm, sind auch ganz wichtig. Man sieht auch, jemand, wenn jemand füllig ist, hat er ein bisschen runderes Gesicht. Wenn er schlank ist, ist er ein bisschen definierter. Und so auch am Hals. Und wenn die rapide abnehmen in kurzer Zeit, dann sackt alles durch. Und der Hals hängt meistens runter wie so ein Truthahnhals, nennen, ja, wir das. Das ist wirklich nicht bös gemeint, das ist ein medizinischer Begriff. Und dann ist das eine medizinische Indikation, weil, mhm, dann hast du natürlich einmal eine krasse optische, wie sagt man, Veränderung. Man möchte das auch optisch dann rekonstruieren letztendlich. Das ist ja auch ein Thema. Aber auch manchmal funktionell, dass die Haut aufeinander reibt, dass die Haut letztendlich, ja, Entzündungen macht, dass auch manchmal Schlucken oder Sprechen beeinträchtigt, mhm, werden kann, weil da einfach nicht genug Spannung in der ganzen Geschichte drin ist. Also das ist medizinisch indiziert dann.
Okay, und du hattest vorhin auch schon einmal kurz gesagt, Risiken, klar, gibt es auch. Was sind die Risiken bei einem Facelift? Was ist, wenn ich irgendwie einen Facelift habe machen lassen und da gucke ich irgendwann in den Spiegel und ich sehe aus wie ein anderer Mensch? Oder weiß ich nicht, das wäre so meine Horrorvorstellung, glaube ich, ne? Wenn auf einmal alles schief ist oder was kann da passieren?
Na, hast du gut angesprochen. Also letzten Endes gibt es das Risiko, dass du nach dem Eingriff so verändert bist, dass du dich selbst nicht mehr erkennst. Ne? Mhm. Das sind tatsächlich auch, du hattest am Anfang gesagt, Rabi, ganz früh hat man nur die Haut gezogen. Mhm. Ja, und das ist zum Beispiel auch etwas, wenn du nur die Haut ziehst, kann es dich verzerren tatsächlich. Das machen wir nicht mehr gern. Wenn du zum Beispiel gewisse Sachen extrem repositionierst oder höher positionierst, als sie gehören, siehst du auch anders aus. Narben sind oft ein Thema, mhm, denn irgendwie muss man ja in diese Schichten kommen, um das zu operieren letzten Endes. Ja? Wir machen ja Narben nicht aus Spaß, weil uns das Spaß macht, in Leute reinzuschneiden, sondern wir machen Narben aus zwei Gründen. Erster Grund ist, ich muss dahinter, darunter an irgendwas ran, mhm, um es zu ziehen, zu lösen oder was auch immer, also muss ich irgendwie durch die Haut. Zweitens, ich habe jetzt alles gezogen und da ist so viel Hautüberschuss geblieben. Also wenn du zum Beispiel so nach oben ziehst, entstehen so Fältchen am Ohr oder, mhm, hier am Haaransatz. Das kannst du ja auch nicht so lassen. Ja. Muss ja auch weg. Willst ja nicht irgendwie vorne glatt und an den Seiten wellig sein.
Wie heißen die so, Hunde?
Ja, genau. Und dieses Wegmachen der Haut funktioniert meistens auch nur über Wegschneiden. Dann sind wir wie ein Schneider quasi. Mhm. Ne? Wir machen irgendwie so ein Hemd enger letzten Endes. Den Überschuss müssen wir irgendwo verstecken und, mhm, dann wegschneiden. Also das sind die zwei Gründe für Narben. Und beim Facelift entstehen deshalb Narben meistens. Ne? Also es gibt natürlich auch, wie gesagt, je jünger man ist, je weniger man machen muss, umso weniger braucht man Narben. Da gibt es zum Beispiel diese endoskopischen Facelifts, das, mhm, heißt, wir machen nur einen kleinen Schnitt in den Haaren, repositionieren alles aus der Tiefe und wir müssen keine Haut entfernen. Aber wenn wir ein klassisches Facelift machen, Narben um das Ohr, vor den Haaren, hinter den Ohren. Mhm. Und das kann manchmal, je nachdem wie man heilt, mal ganz, ganz unauffällig sein. Meistens, Gott sei Dank, aber manchmal auch auffällig. Da müssen wir nacharbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Risiko. Und du hast es eben angesprochen, Rabbi, Nerven.
Oh,
je,
ja,
tiefer wir, ja, arbeiten, umso mehr wichtige Strukturen sind dort. Der Körper ist ganz schlau, oberflächlich ist nichts allzu Wichtiges, weil kann ja kaputt, ja, gehen. Kann ja kaputt gehen, von außen kann ja einer mal hauen oder weiß ich nicht, mal irgendwas passieren. Deswegen ist alles tief und versteckt und das ist auch gut so. Aber wenn wir natürlich repositionieren wollen, das Gewebe en bloc, also quasi das ganze Gewebe des Gesichts hochziehen wollen, dann gehen wir in diese Schichten rein. Und dann können natürlich auch diese Sachen letzten Endes gefährdet sein.
Also sowas wie Gesichtslähmung ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.
Genau, das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Also das ist jetzt natürlich, genau. Ich sage immer, pass auf, und das ist auch eine gute Sache. Ich habe ja gesagt, ich wollte mal Pilot werden. Man kann vieles mit der Fliegerei vergleichen. Ein Flugzeug kann abstürzen. Fliegst du trotzdem nicht in den Urlaub?
Na doch.
Doch. Du auch? Du auch. Ja, ich auch.
Ich wollte gerade sagen, Ravi und Laura brauchst du doch nicht fragen. Das ist also daily Business.
Aber wir wissen, dass Flugzeuge abstürzen. Auf jeden Fall. Immer wieder mal ist es in den Nachrichten. Und so ähnlich ist es auch bei uns letzten Endes mit diesen Operationen. Das sind alles reguläre Flüge. Die sind gut geplant. Du hast super ausgebildete Piloten. Du hast top gewartete Flugzeuge. Alles ist super. Wir gucken, dass das Wetter passt. Wenn es schlecht ist, fliegen wir woanders hin. Wenn es sehr schlecht ist, fliegen wir gar nicht. Mm. Also du kannst sehr viel beeinflussen. Und je mehr du beeinflusst und je mehr du das kontrollierst, umso weniger ist die Gefahr, dass es abstürzt. Ja. Ist die Gefahr da trotzdem? Ja, sie ist trotzdem da. Also so ungefähr ist das auch. Also wenn ich mich in den Flieger setze und irgendwo hinfliege, mache ich mir keine Gedanken, dass ich abstürze. So ist es auch mit solchen Operationen. Aber wenn wir darüber aufklären, das gibt es. Mm. Meistens sind es aber viele Fehler, die sich aneinander reihen. Pilot war nicht gut ausgebildet, Flugzeug war nicht gut gewartet, Wetter war, hätte man auch hätte lassen. Man, ja. Und dann ist noch eine Sache passiert und dann sind das 4, 5 Fehler hintereinander und dann passiert so etwas. Und das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten.
Okay. Und dann hast du, denke ich mal, auch sicherlich noch so die klassischen Dinge wie Wundheilungsstörungen und sowas, was Hämatome, auch noch mit
Hämatome tatsächlich. Also
du musst grinsen, gibt es da eine Story dazu?
Benutze das aber, das war dein letztes.
Nee, warte, erstmal. Benutzt du Drainagen? Benutzt du Drainagen? Nee, oder?
Selten. Also ich benutze ganz viel das Netz.
Ja?
Echt?
Mhm. Das ist großartig. Und ich mache ja, also es gibt verschiedene Techniken. Wenn du sehr tief arbeitest, da blutet es weniger. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wenn du oberflächlicher arbeitest, unter der Haut blutet es mehr. Und wir versuchen eigentlich so wenig wie möglich unter der Haut zu arbeiten. Direkt straight. Ja, aber du musst ein bisschen unter der Haut arbeiten, damit du die Haut entfernen kannst, um das mal laienhaft so ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Und dort nehmen wir dieses Netz. Also die wirklich aktuellsten Techniken sind so, dass du wenig Hohlraum schaffst, dass du keine Hauthöhlen machst. Und dann hast du auch die Nachblutungsrisiko relativ gering. Und da benutzen wir sogenannte Netze. Das heißt, wir machen so spezielle Nähte durchs Gewebe, was das so zusammenhält. Und dann kann es auch nicht so viel.
Das sieht schlimm aus.
Sieht man auch schlimm aus danach.
Ja, das ist
wie so ein Krokodil.
TikTok-Video.
Genau, das ist dieses TikTok-Video. Die Spider-Man-Frau oder Spider-Woman-Frau. Das ist ja ganz bekannt geworden. So eine asiatische Dame, die über das ganze Gesicht so ein Netz gezogen hat. Und das ist aber tatsächlich dieses Netz.
Okay.
Oder diese Nahttechnik.
48 Stunden Netz ist, oder?
Genau, 48 Stunden lassen wir es. Manche lassen es auch 3 Tage drauf. Aber was ich zum Beispiel mache, ich sage das natürlich dem Patienten, du bekommst das. Aber ich mache da immer noch ein Pflaster oder sowas drauf, dass man das halt nicht sieht. Ja. Das ist halt nicht ansehnlich. Aber das ist ja egal. Das soll ja langfristig gut aussehen, nicht die erste Woche.
Ja. Wie sind dann die Reaktionen der Patienten, Patientinnen, wenn das Ganze nach einer OP, nach einem Facelift ausgeheilt ist? Wie kommen die dann zu dir in die Praxis rein?
Wann genau?
Zur Kontrolle. zur letzten, oder was ist dann die letzte Kontrolle quasi, die nochmal stattfindet?
Erste Kontrolle ist nach einer Woche. Dann sieht man schon viel, aber man ist noch mega geschwollen, grün und blau. Also es ist gar nicht so schön. Da will man auch nicht so viel gucken, glaube ich. Aber so letzte Kontrolle oder die Kontrolle, wo man sagt, oh ja, jetzt wird's schick, ist so die 6-Wochen-Kontrolle, die ich mache. Und dann nach 3 Monaten nochmal eine. Und dann sind die Patienten natürlich happy. Ne? Sie sehen natürlich, oh, es hat sich viel getan. Was ich dann merke, ich mache dir dann immer noch nach 6 und 12 Monaten eine Kontrolle, dass die Patienten sich sehr schnell auch an das Gesicht gewöhnen und sagen, ach, hier hätte ja noch ein bisschen mehr mal sein können. Ach so, ja, wissen Sie noch, gucken Sie mal, das sind Ihre Vorbilder. Oh mein Gott, das war ich?
Ja,
wow, okay, ja, alles gut, ich bin doch ganz happy. Ja, aber das ist so, der Mensch will ja immer besser, immer schöner. Und man gewöhnt sich sehr schnell an gewisse Sachen. Und wie gesagt, manche Sachen muss man auch am Ball bleiben, da sage ich auch, ja, wir haben natürlich mit dem Facelift das und das und das erreicht, aber jetzt sagen sie, das ist ein bisschen vielleicht, was ich noch optimieren kann, na, das hätte das Facelift eh nicht gelöst, da hätten wir noch was anderes machen können, was können wir jetzt noch machen?
Okay.
Also man muss immer einen Plan haben noch.
Ja, was kann der Patient dazu beitragen oder Patientin dazu beitragen, dass das Ergebnis möglichst lange auch entsprechend so bleibt? Also ist das wirklich dann ein klassischer Fall von guter Ernährung, Sport und nicht krass viel zunehmen?
Viel kann man da machen tatsächlich. Also nicht nur nach dem Facelift, sondern all die generellen Regeln, die wir aufstellen, um gesund zu altern, gelten auch nach dem Facelift. Also ich sage immer, es gibt für Haut Hautoberfläche, zwei sehr wichtige Themen. Ich sage mal, das ist so das Duo, das sollte jeder beachten, das ist einmal Sonnenschutz. Mhm. Ne? SPF 50.
Check.
Und was auch gut und bei jedem funktioniert aus meiner Sicht, ist Retinol und retinolhaltige Produkte.
Ja.
Das ist auch so, wenn man mit den zwei einmal letzten Endes arbeitet, hat man die Haut frisch.
Ein Ding hätte ich noch, und zwar der Hype der letzten 18 Monate war Ozempic.
Oh ja.
Und fast jeden dritten Tag sehe ich es mittlerweile, die Leute haben gut damit abgenommen.
Aber auch im Gesicht.
Verdammt viel im Gesicht, das Ozempic-Face. Denkst du, das werden jetzt die Fälle für Lipotransfer und Facelift?
Absolut. Ich hatte erst vor kurzem einen sehr, sehr lieben Patienten, der das genauso gemacht hat. Mhm. Extrem viel Gewicht verloren, sieht super aus, aber das Gesicht sieht eingefallen aus. Aber ganz schlimm, das ist nochmal, das erinnert mich viel mehr an diese postbariatrischen Patienten, also die quasi mit der medizinischen Hilfe abgenommen haben. Mhm. Weil das sieht nochmal so anders aus. Ja. Das ist so abgemagert, krank schon fast. Ja, aber
auch alt auf eine gewisse Art und
Weise.
Genau,
du alterst halt viel stärker, wenn die tiefen Fettkompartimente weg sind. Ja. Ne, ja. Dann siehst du eingefallen aus. Und das ist das Problem bei denen. Da ist es auch Facelift gut, habe ich auch gemacht, aber Fetttransfer ist noch viel wichtiger, weil du das Fett wieder aufbauen willst. Ein bisschen aufzupolstern, ja. Und da wiederum haben wir das Problem, wenn die so extrem abnehmen und gut durchdefiniert sind, haben die kein Fett mehr zum Arbeiten. Mhm. Und dann kommen tatsächlich sowas wie Filler oder Implantate ins Spiel auch, wo wir mit Gesichtsimplantaten gewisse tiefe Volumenverluste wieder aufbauen, nicht? Kinn-Kiefer-Linie, Wangenimplantate oder sowas, muss man da machen, um genau diesen Leuten zu helfen. Sehr gutes Thema, brandaktuell.
Ja. Zum Schluss die Frage, was ist für dich das Schöne und Faszinierende an diesem ganzen Ästhetischen?
Gute Frage. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe es ausgewählt, weil man sehr viele verschiedene Sachen sieht, verschiedene Patienten hat, jung und alt und dass man sehr kreativ sein kann. Jedes Gesicht ist eigentlich wie ein Kunstwerk für mich. Mhm. Wenn du jemandem ins Gesicht schaust, denkst du dir, okay, was können wir machen, damit dieser Mensch noch happier ist mit sich selber? Was ich nicht mache, also nicht fragen oder sowas, weil das passiert häufig. Ja, guck mich mal an, was würdest du denn bei mir so machen? Gar nichts, nichts. Wenn du happy bist, wenn du glücklich bist, ist alles gut. Wir sind keine Chirurgen, die immer operieren müssen, sondern wir wollen eigentlich die Leute glücklich machen. Das ist unser Job. Mhm. Und letzten Endes ist es das, was wir wollen. Also warum mache ich Ästhetik? Um Leute glücklicher, happier zu machen, dass sie mit sich selbst im Reinen sind. Und da versuchen wir einfach auf dem Weg zu helfen, letzten Endes, dass du happy bist, dass wir happy sind und ein schönes Leben haben. Ja, that's all.
Voll. Wir waren auf jeden Fall auch sehr, sehr happy, dass du heute hier mit in der Podcast-Folge dabei warst.
Dankeschön.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wo finden wir dich denn auch im Social-Media-Game?
Social-Media-Game wird stärker. Ich arbeite dran. ganz einfach, dr.güven, G-U-E-V-E-N. Und unsere Klinikseite ist livion-klinik. Da könnt ihr uns finden, jederzeit, okay, und wir sind für euch da.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank dir.
Danke euch vielmals.
Ihr findet uns natürlich auch nochmal auf Insta, thebeautyboss_podcast, as always. Und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
The Beauty Boss.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.